Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Normalerweise würde ich jetzt sagen aus Würzburg. Daran hat sich auch insofern nichts geändert, als das Deutsche Notarinstitut immer noch in Würzburg ist. Aber ich bin nicht in Würzburg. Ich bin heute in Hamburg und zwar auf Einladung von Dr. Oke Johansen, der mir gegenüber sitzt, Notar in Hamburg. Freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal den Podcast nicht in den Räumen des DNOI aufnehmen, sondern außerhalb. Lieber Oke, danke für die Einladung.
Lieber Andreas, danke, dass du dabei sein darf und ja, ich freue mich.
Dr. Oke Johansen, wir sind gemeinsam in den Assessorendienst berufen worden 2018. Wir haben uns damals kennengelernt auf der legendären Trierer Woche. Wir waren auch beide an jeder einzelnen Veranstaltung körperlich anwesend. Natürlich. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Bei dir gab es damals die Besonderheit, deswegen bist du mir da in Erinnerung geblieben, dass du an deinem ersten Tag als Assessor sofort ans DNOI abgeordnet warst. Das heißt, du hast dich schon mit den notariellen Themen aus der Praxis, die am Deutschen Notarinstitut aufschlagen, befassen müssen, bevor du selber einen einzigen Fuß in die Praxis gesetzt hattest. Also ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber du hast am Deutschen Notarinstitut schöne Spuren hinterlassen. Wir haben viele gute Gutachten von dir weiterhin in unserer Datenbank, die wir immer noch verwenden. Und eins davon werden wir heute auch im Podcast besprechen. Wir gehen einmal den Sachverhalt miteinander durch. Der ist etwas kurios, bringt uns dann aber auf ganz interessante Themen, die doch in der notariellen Praxis immer mal wieder auftauchen können. Oberthema, würde ich sagen, ist Gesellschafterliste. Also, wir haben einen Notar, eine Notarin, die hat eine GmbH-Geschäftsanteilsabtretung beurkundet. Und im Anschluss an diese Abtretung, als sich der Notar dann eben vergewissert hatte, ja, die Abtretung war wirksam, hat der Notar auch eine neue Gesellschafterliste zum Handelsregister eingereicht. Und diese Gesellschafterliste enthielt dann, wie sich das gehört, auch die Personalien des Erwerbers, also Name und so weiter des Erwerbers, wie das eben in der Gesellschafterliste dann drinstehen hat. Name des Erwerbers bzw. Name des neuen Inhabers des GmbH-Geschäftsanteils. Die Liste wird dann auch in das Handelsregister aufgenommen und jetzt denkt man eigentlich, ja, ist das super, alles erledigt, aber jetzt beginnt der kuriose Teil. Es meldet sich nämlich das Handelsregister beim Notar und sagt, ja, wir haben da eine Besonderheit, uns ist was aufgefallen, bitte reichen Sie eine berichtigte Gesellschafterliste ein, denn dieser Name, der da in der Gesellschafterliste steht, von dem Inhaber des Geschäftsanteils, der ist falsch. Das zuständige oder das örtliche Landgericht hat nämlich in einem Strafurteil andere Personalien festgestellt, also so, wir bewegen uns so in diesem Bereich irgendwie Identitätsschwindel, Namenstäuschung. Also vereinfacht gesagt, da kam einer, der hat gesagt, ich bin der Egon Müller, ich will diesen Anteil haben. Dann hat der Notar die Liste eingereicht mit dem Namen Egon Müller und später stellt sich raus, jedenfalls heißt dieser Mensch, der da beim Notar war, nicht Egon Müller. Also so heißt er irgendwie anders. Und das eben dann dem Handelsregister bekannt geworden wegen einem Strafurteil. Und das Handelsregister teilt dem Notar dann auch das Aktenzeichen dieser Strafsache mit, sagt aber zu dem Notar, nee, also eine beglaubigte Abschrift des Strafurteils, die können wir dir jetzt nicht zur Verfügung stellen, dann musst du dich dann gegebenenfalls selber darum kümmern. Und in dieser Gemengelage, wo also der Notar sich jetzt fragt, was muss ich jetzt hier machen, muss ich jetzt hier eine berichtigte Liste einreichen oder an wen kann ich mich jetzt hier wenden, wendet sich der Notar im Jahr 2019 ans Deutsche Notarinstitut und stellt also zwei Fragen. Die eine Frage ist, ist der Notar nach Beurkundung eines GmbH-Anteilsübertragungsvertrags verpflichtet, nachträglich von Amts wegen die richtigen Personalien des Erwerbers zu ermitteln, wenn ihm dann eben nach Aufnahme der neuen Gesellschafterliste im Handelsregister mitgeteilt wird, dass die in der Gesellschafterliste aufgeführte Person inexistent ist? Also diese Frage, bin ich jetzt hier verpflichtet, eine neue Liste einzureichen? Das ist das Erste, worum es geht. Das Zweite, worum es geht, ist, ob der Notar dann zu diesem Zweck einen Auskunftsanspruch gegenüber der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht in Strafsachen, also jedenfalls der zuständigen Behörde hat, kann der Notar dann eben zu diesem Zweck von der zuständigen Behörde die Übersendung einer beglaubigten Abschrift, einer Abschrift oder Einsicht in die Akte zu diesem strafgerichtlichen Urteil, zu diesem strafgerichtlichen Verfahren verlangen. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt da dem näher nachgehen muss, heißt der wirklich anders oder was ist denn der richtige Name oder wie auch immer, kann ich mich dann da an die Behörde wenden. Also einigermaßen kurioser Fall. Ich fasse es nochmal zusammen. Liste wird eingereicht, Handelsregister meldet sich und sagt, der Egon Müller heißt gar nicht Egon Müller. Notar, reichen Sie gefälligst eine berichtigte Gesellschafterliste ein. Dass der nicht Egon Müller heißt, wissen wir aus einem Strafurteil. Ja, okay. Damals kam die Anfrage zu dir als Dogmatiker ans DNOI. Was würdest du heute als Praktiker sagen? Also wie fängt man mit sowas an? Wenn wir uns mal der ersten Frage zuwenden, würdest du jetzt hier sagen, ja gut, klar, eine unrichtige Liste, da reiche ich einfach eine neue ein und gut ist, oder wie geht man da vor?
Ja, das ist auch schon der erste Ansatzpunkt. Ich würde da so vorgehen, wie ich eigentlich in solchen Fragen immer vorgehen würde. Ich würde einen Schritt zurückgehen und einmal zu den dogmatischen Grundlagen springen.
Das ist das Gute, wenn man am D&I ausgebildet wurde.
Das ist sowieso immer sinnvoll, völlig egal, ob man am D&I ist oder sich in der Praxis mit solchen Rechtsfragen beschäftigen muss. Da würde ich mich einmal daran erinnern, was gilt denn überhaupt, wenn eine Liste, die ich eingereicht habe als Notar, eine Gesellschafterliste, wenn sich diese Liste als unrichtig herausstellt. Gut, diesen Fall haben wir hier nicht, hier geht es um bloße Zweifel. Aber was gilt denn überhaupt, wenn ich klar weiß, okay, die Liste ist unrichtig, weil zum Beispiel ich selber einen Fehler gemacht habe, falsche Personalien hingeschickt, Geburtsdatum falsch, Wohnort falsch, dann ist völlig klar, da gibt es auch kein Vertun, dann ist es meine Pflicht als Notar, eine korrigierte Liste einzureichen. Das muss ich also machen. Ja, wenn ich einen Fehler entdeckt habe und auch klar ist, die Liste ist falsch, dann habe ich eine korrigierte Liste einzureichen.
Ich lese mal kurz den 40 GmbH-Gesetz, amtliche Überschrift Liste der Gesellschafter, in so ein paar Punkten vor. Also da heißt es ja in Absatz 2, der für uns in der notariellen Praxis besonders relevant ist, hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1, Satz 1 mitgewirkt, hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben, zum Handelsregister einzureichen und eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Also das sind diese Fälle, in denen der Notar zuständig ist zur Einreichung der Gesellschafterliste. Im Absatz 1 haben wir die Zuständigkeit der Geschäftsführer, die ja dann in den anderen Fällen eben für die Einreichung der Liste zuständig sind. Also Klassiker wäre ja, wenn der Notar nicht mitgewirkt hat, zum Beispiel, weil der Gesellschafter verstorben ist, da hat jetzt der Notar nichts mit dem Übergang des Geschäftsanteils zu tun, das geht ja von Gesetzes wegen, dann wäre der Geschäftsführer berufen. Oder wenn sich jetzt nur bei einem der Gesellschafter der Wohnort geändert hat, dann müsste auch der Geschäftsführer die neue Liste einreichen. Aber wir haben ja eben diesen Dualismus der Zuständigkeiten, Geschäftsführer und Notar. Und wenn du jetzt also sagst, wenn du jetzt eine Liste eingereicht hättest und du stellst fest, oh, ich habe einen Fehler gemacht, dann würdest du halt einfach eine korrigierte Liste einreichen. Wäre mal das Erste. Aber das ist sozusagen der klare Fall. Du bist ja sicher, da ist ein Fehler.
Genau. Und jetzt haben wir hier leider nicht diesen klaren Fall, sondern der Kollege hat durch eine auch recht kuriosen Übertragungsweg, nämlich durch das Handelsregister, die Botschaft bekommen, pass mal auf, es könnte sein, der Mensch, der bei dir war und sich ausgewiesen hat als Peter Müller, heißt in Wahrheit gar nicht Peter Müller, sondern Peter Schmidt. Das haben wir irgendwie zu hören bekommen, auf welchem Wege auch immer. Das lassen wir hier mal offen. Und jetzt denken wir, das Handelsregister, deine Gesellschafterliste, die du eingereicht hast, die ist unrichtig. Bitte korrigiere jetzt diese Liste. An der Stelle weiß ich als Notar ja aber gar nicht, ob das denn auch so ist, wie das Register behauptet, ob das wirklich so ist, ob meine Liste wirklich falsch ist. Ich habe also keine Gewissheit über die Unrichtigkeit. Ich bin mir bloß darüber in Zweifeln, ob die Liste richtig ist.
Also ich als Notar habe letztens, wenn man es jetzt ein bisschen platt ausdrückt, irgendeine Story gehört. Gut, vom Handelsregister, die werden wir jetzt nicht anlügen, aber ich habe jetzt jedenfalls selber mir noch keine Gewissheit darüber verschafft, dass es wirklich so ist. Und diejenigen, die vielleicht Gewissheit haben, nämlich das Handelsregister, die können ja möglicherweise schon Einsicht in dieses Strafurteil genommen haben und den Sachverhalt viel besser können. Denen fehlt es jetzt wiederum an der Zuständigkeit zum Ändern der Liste. Man könnte ja sagen, dann ändert ihr halt die Liste.
Ja, ja.
Aber so funktioniert ja dieses System mit der Gesellschafterliste nicht. Also das Handelsregister, die dort beschäftigten und zugeordneten Rechtspfleger und Richter, die können natürlich nicht diese Gesellschafterliste dann eben korrigieren. Das wäre natürlich der einfachste Weg, da würde man als Notar sagen, macht ihr das mal, schreibt ihr mal den richtigen Namen rein. Aber so ist ja das System der Liste nicht aufgebaut. Also die haben möglicherweise das Wissen, aber die sind nicht zuständig. Ja. Und wir als Notare, wir wären zuständig, uns fehlt aber in so einem Fall eben am Wissen dazu.
Und genau mit dem Punkt, den du gerade ansprachst, habe ich damals auch weitergedacht in den Gutachten. Das würde ich heute auch nach wie vor so sehen. Wenn es dem Register selber möglich wäre, diese Liste jetzt zu korrigieren, dann würde ich als Notar sagen, was wollt ihr überhaupt? Macht doch selber jetzt eine richtige Liste und stellt dann diese richtige Liste auch ein. Das geht aber nicht. Das Registergericht hat nach 395 FAMFG zwar die Möglichkeit, Eintragungen von Amts wegen zu berichtigen im Register, aber die Liste ist ja keine Eintragung. Ja, die wird ja nicht im
Register eingetragen, wird nur aufgenommen.
Genau, so ist, sie wird als Dokument wird sie eingestellt, aber der Registerauszug, das ist ja die Stelle, an der das Register dann wirklich Eintragung vornimmt, die ist damit ja nicht angesprochen. Das heißt, das Registerrecht selber hat überhaupt keine Möglichkeit, eine korrigierte Liste einzureichen. Nur wir können das überhaupt erst. Und weil nur wir auch diese Möglichkeit haben, die Liste zu korrigieren, haben wir auch diese Verantwortung dafür, dass die Liste richtig ist. Nur wir können sie korrigieren. Wir müssen uns im Zweifel als einzig mögliche Stelle auch darum kümmern, dass diese Liste, wenn sie unrichtig ist, auch korrigiert wird. Die Frage ist jetzt, was gilt, wenn ich nur in Zweifeln darüber bin, ob diese Liste richtig ist oder nicht? Muss ich aktiv nachforschen? Kann ich sagen, das interessiert mich nicht? Was gilt dann überhaupt?
Also was dagegen spricht, dass es mich nicht interessieren darf, ist ja auch die Bedeutung der Gesellschafterliste, die du auch schon angesprochen hast. Da lohnt es sich dann immer in den 16 GmbH-Gesetz zu blicken, der insbesondere in Absatz 1 ganz maßgeblich regelt, dass im Verhältnis zur Gesellschaft im Falle einer Veränderung der in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur gilt, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste eingetragen ist. Also für das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft ist der Listeninhalt maßgeblich. Ja. Das mag jetzt für mich als Erwerber, wenn ich jetzt mit der Gesellschaft selber erstmal nicht so viel zu tun habe, nicht so wahnsinnig relevant sein, aber es kann natürlich durchaus der Fall sein, ja, dass man dann sagt, naja, jetzt wird da irgendwelche Beschlüsse gefasst, hat die Gesellschaft mich als Gesellschafter zu behandeln oder nicht. Also das ist ja durchaus eine erhebliche materiellrechtliche Folgewirkung, die an dieser richtigen Liste dann eben hängt. Also die Liste ist ja durchaus bedeutsam. Und dann gibt es natürlich des Weiteren auch noch diese beschränkten Möglichkeiten des Erwerbs vom Nichtberechtigten nach § 16 Absatz 3, wenn ich dann da eben über längere Zeit falsch in der Liste eingetragen bin. Das ist ja in der Praxis, glaube ich, eher ein Randthema, aber auch da haben wir natürlich nochmal eine wesentliche, zumindest auf der dogmatischen Ebene, eine starke Bedeutung, dieser Gesellschafterliste und eben auch des Umstands und der Wichtigkeit ihrer Richtigkeit. Vielleicht kleine Anekdote noch aus dieser etwas ungewöhnlichen Aufnahmesituation. Ich kam gerade hier rein und meinte, Uke, ich habe kein Gesetz, dabei hast du ein Gesetz. Dann zieht Uke Johansen also seinen Schönfelder aus seinem eigenen Examen raus und sagt, hier, jetzt sitze ich hier mit einem, ja, es ist ein Schönfelder, das ist kein Habersack.
Das ist noch ein Schönfelder.
Wir mussten noch ein bisschen überlegen, welche Ordnungsnummer hat nochmal das GmbH-Gesetz. Und wenn ich jetzt hier den Paragraph 16 angucke, dann sieht man also, Uke Johansen hat wirklich also sehr, sehr akribisch sich auch im Gesellschaftsrecht aufs Examen vorbereitet. Der 16 GmbH-Gesetz ist durchkommentiert. Noch und nöcher ganz sicherlich zulässig nach der damaligen Justizprüfungsordnung, da habe ich keine Zweifel.
Das ist so 100%
markiert mit Kugelschreiber unterstrichen. Neben dem 16 GmbH-Gesetz steht auch der 40 GmbH-Gesetz, also auch das zeigt schon, dass damals schon die Weitsicht und die Bedeutung dieses Themas war ja schon lange bekannt. Okay, das aber nur am Rande. Also, dass die Liste richtig ist und dass sie irgendwann richtig sein muss, das ist, denke ich, als Ziel klar. Und der Notar ist jetzt zuständig. Der Geschäftsführer hat an dieser Veränderung nicht mitgewirkt. Also der wird jetzt nicht derjenige sein, der da unbedingt berufen ist, sondern es wird schon auf die notarielle Zuständigkeit hinauslaufen. Und wir haben jetzt aber eben die Situation, dass wir halt auf notarieller Seite nur Zweifel über die Richtigkeit haben.
Ja, und die Situation, die ist eben völlig offen, die wird auch nirgendwo, jedenfalls nach meinen Recherchen, sowohl damals als auch heute, ich hatte mir das im Vorfeld auch nochmal zu Gemüte geführt, nirgendwo wirklich angesprochen, weder in Rechtsprechung noch in Literatur. Und aus den beiden Gesichtspunkten, die wir jetzt aber genannt haben, nämlich einmal des Umstands, dass nur wir als Notare die Möglichkeit haben, die Liste zu korrigieren. Gut, der Geschäftsführer darf es sogar bei Notarlisten auch, hat der BGH 2013 mal entschieden. Aber wir haben eben die gesetzgeberische Aufgabe, es zu tun. Und der hohen Bedeutung der Gesellschafterliste, die du gerade auch ansprachst, Rechtsschein, gutgläubiger Erwerb, Fingierung der Gesellschafterstellung. Wenn man diese beiden Gesichtspunkte einmal zusammennimmt, dann finde ich schon, dass jedenfalls dann, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen für die Unrichtigkeit, mir ist klar, dass es ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, aber in diesem konkreten Fall, das Handelsregister berichtet von einem Strafurteil, dass ich da zumindest zumutbare Nachforschungsmaßnahmen vornehme, das sollte ich als Notar wohl tun, wegen der hohen Verantwortung für die Richtigkeit der Liste und wegen der hohen Bedeutung der Gesellschafterliste.
Und letztlich auch so als weiteres Indiz wegen der Seriosität der Quelle, die mir diesen Tipp gegeben hat.
Genau,
also muss
klar.
Man auch sagen. Das Handelsregister hat ja noch auch als Organ der Vorsorge und Rechtspflege irgendwie Interesse daran, dass diese Liste dann...
Klar, wenn ich jetzt einen Anruf bekomme, lieber Herr Notar, ich glaube, die Liste ist falsch, aufgelegt, dann das würde ich wohl eher ignorieren, aber...
In so einem Fall, dem wird man dann schon nachgehen müssen. Und du hast es dann im Gutachten so formuliert, dass du also sagst, es ist gerechtfertigt, wenn man von dem Notar verlangt, der die Liste eingereicht hat, dass er also nachträglichen Zweifeln hinsichtlich der Richtigkeit der Liste nachgehen sollte und dabei dann eben jedenfalls solche Nachforschungen anstellt, die er mit zumutbarem Aufwand treffen kann. Das sind so ein bisschen so Einschränkungen, ja, also eine gewisse Nachforschung sollte er anstellen, aber natürlich nur die mit zumutbarem Aufwand. Ja, das, denke ich, ist auch richtig, das nochmal zu betonen. Und dann haben wir halt hier sozusagen diese naheliegende Geschichte, die man sich anschauen könnte, nämlich dieses Strafurteil. Also dass man mal sagt, okay, dann gucke ich da mal rein, was ist denn da, was war denn da konkret der Hintergrund? Und vor allen Dingen kann ich daraus vielleicht auch noch was ziehen für die Frage, wer denn dann wirklich in der Liste einzutragen ist, weil die Frage stellt sich ja dann auch noch. Stellt sich ja nicht nur die Frage, muss ich korrigieren, sondern ja auch, wie muss ich korrigieren? Also wem gehört der Anteil denn jetzt? Also insofern, das wäre jetzt so diese nächstliegende Möglichkeit zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal, das versuchen wir jetzt mal. Wir versuchen mal, Auskunft und Einsicht in diese Strafurteile zu kriegen. Und da landen wir jetzt im Paragraph 474 Absatz 1 der StPO. Den, liebe Hörerinnen und Hörer, lese ich pflichtbewusst vor, abermals aus dem Schönfelder von Oke Johans. 474 Absatz 1 StPO lautet: Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Justizbehörden erhalten Akteneinsicht, wenn dies für Zwecke der Rechtspflege erforderlich ist. Kurze Norm: Gerichte, Staatsanwaltschaften und, jetzt kommt's, andere Justizbehörden erhalten Akteneinsicht, wenn dies, jetzt kommt die Voraussetzung, für Zwecke der Rechtspflege erforderlich ist. Das ist so ein bisschen unser Anknüpfungspunkt, dass wir sagen, naja, darauf könnten wir uns doch mal stützen, wenn wir Auskunft und Akteneinsicht hier eben haben wollen in diese Unterlagen, in diese Akte aus diesem Strafverfahren. Da ist es jetzt, wenn man in die StPO-Kommentare guckt, ein bisschen dünn. Da findet man nicht so viel. Also den Begriff Notar vor allen Dingen findet man da nicht. Man findet schon in den Kommentierungen dieser Norm natürlich allerhand. Ja, es gibt auch eine neuere BGH-Entscheidung aus 2025, die sich dann also gerade auch nochmal mit diesem Begriff der anderen Justizbehörde befasst hat und dann meint, ja, das muss man so verstehen, wie im Paragraphen 23 EGGVG. Dann habe ich mal gedacht, na, schauen wir da mal in die Kommentierung rein, habe wieder den Notar nicht gefunden. Also es ist so ein bisschen, wir gehen stark davon aus, du bist doch damals in dem Gutachten davon ausgegangen, dass man da wohl Chancen hat, sich darauf stützen zu können, auf diesen 474 StPO und da dann dann eben die Auskunft auch zu kriegen. Du hast jetzt im Vorfeld eine nette Anekdote erzählt. Du hast es schon mal durchgekriegt.
Ja, in der Tat. Also vielleicht nochmal als Eingangstür in diese Norm. Der Begriff der Justizbehörde im Sinne des 474.1 StPO, der sei weit zu verstehen. So steht es in allen Kommentierungen und ist auch so in der Rechtsprechung an mehreren Stellen erwähnt. Da seien alle Stellen darunter zu fassen, die Aufgaben der Rechtspflege wahrnehmen.
Dass wir als in einem funktionalen Sinne liest
man. In einem funktionalen Sinne und dass wir als Notare in einem funktionalen Sinne Aufgaben der Rechtspflege wahrnehmen. Wir sind Organe der vorsorgenden Rechtspflege. Das ist, denke ich, unbestritten. Deswegen würde ich den Notar auch unter diese Norm subsumieren. Und in der Tat hat das bei mir in der Praxis auch mal geklappt, als ich nicht in einem vergleichbaren Fall, aber auch Akteneinsicht aus einem strafgerichtlichen Verfahren einmal beantragt hatte. Da war ich in der U-Haft, um eine Vollmacht zu beurkunden. Das kommt ja ab und zu vor. Wenn man da eben in der U-Haft ist, dann soll es ja draußen weitergehen, dann mache ich halt eine Vollmacht. Und wie es immer so ist, muss ich ja auch das Vermögen erfragen, so für meine spätere Rechnung. Da wurde mir am Anfang erst ein unglaublich hohes Vermögen genannt. Und wie es auch wiederum manchmal so ist, nachdem die Mandanten erkennen, dass die Vermögensangaben eine gewisse Konnexwirkung auf die Höhe der Rechnung haben, wird im Nachhinein behauptet, das sei doch alles gar nicht so gewesen. Man habe eigentlich 0 Euro Vermögen. Und um diesen gewissen Widerspruch aufzuklären, habe ich dann Akteneinsicht beim Strafgericht beantragt und auch bekommen über diese Norm. Und da ergab sich dann eben aus den Akten, dass dann doch einige Immobilien und Uhren und Goldbarren vorhanden waren, weswegen dann die durch mich abgerechnete Höchstgebühr dann auch mit ein wenig Murren, aber am Ende dann doch bezahlt wurde.
Ich wollte gerade fragen, wurde die Rechnung schon bezahlt oder hast du sie nur gestellt? Also ist mittlerweile schon...
Ganz am Ende wurde sie beglichen. Es klappt jedenfalls. Ja, ich bekomme über diese Norm dann durchaus Akteneinsicht und wir haben uns jetzt den Fall so weiter vorgestellt, dass wir da auch zum Erfolg kommen, dieses Urteil auch bekommen und warum auch immer aus diesem Urteil dann die Zweifel beseitigt werden. Das heißt, wir eine sichere Kenntnis darüber haben, dass die bei uns angegebenen Personalien nicht richtig waren. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wenn ich dann nicht mehr Zweifel habe, sondern sicher weiß, der hat mir die falschen Personalien mitgeteilt, ja, was ist denn dann eigentlich?
Also ist die erste Frage beantwortet, dann werde ich wohl die Liste korrigieren müssen, also eine neue Liste einreichen. Aber die zweite Frage, was schreibe ich dann in diese Liste rein? Genau. Der muss man sich dann noch widmen. Also wir stellen uns jetzt, versuchen wir es mal mit Namen zu machen. Also wir wissen jetzt, der am Beurkundungstisch saß und der wohl auch einen Ausweis vorgelegt hat, auf dem Peter Müller steht, der heißt in Wahrheit Peter Schmidt. Und jetzt ist die Frage, schreibe ich jetzt einfach rein, naja, das ist halt der Peter Schmidt, der es gekriegt hat. Oder hat dann noch der Veräußerer ist der noch weiterhin der Inhaber dieses Anteils? Also irgendwas müssen wir uns ja jetzt entscheiden, wie wir da als Inhaber dieses Anteils reinschreiben. Und da landen wir jetzt ganz sozusagen basal wieder im BGBAT, nämlich bei den Regelungen über die Stellvertretung. 164 BGB handeln in fremdem Namen und handeln unter fremdem Namen. Da muss man schon ein bisschen weiter in die Kommentierungen oder sehr weit zurück in die Anfängervorlesung zum BGB-AT gehen, um sich diese Fallgruppen nochmal auseinanderzuhalten. Das ist in der Tat ganz interessant. Ich würde es mal exkursorisch kurz vorstellen. Also wenn wir uns das mal so vorstellen als zwei unterschiedliche Gruppen. Wir haben einmal das Handeln in fremdem Namen, also die Stellvertretung wird offengelegt. Stellvertretung kommt also zum Ausdruck, dann gelten ganz normal und auch unmittelbar die Paragraphen 164 fortfolgende BGB. Das heißt, die Rechtsfolgen dieses Geschäfts treffen den Vertretenen und nicht den Vertreter. Vorausgesetzt natürlich, der Vertreter hatte Vertretungsmacht. Das ist allen, denke ich, klar. Und beim Handeln unter fremdem Namen, da hat man jetzt also insbesondere das Abgrenzungskriterium keinen Hinweis auf die Stellvertretung. Das heißt, da sitzt der mit dem Peter-Müller-Ausweis und in Wahrheit heißt der aber Peter Schmidt. Also was wollte der denn? Mhm. Wollte der jetzt einen anderen Peter Müller vertreten oder wollte der jetzt irgendwie nur vortäuschen, dass er in Wahrheit Peter Schmidt ist? Also das ist so ein bisschen ja das, was wir hier vielleicht auch aus diesem Strafurteil dann nicht unbedingt herausfinden können. Kann sein, muss nicht sein. Und maßgeblich für den Umgang mit diesen Fällen des Handelns unter fremdem Namen, also unterhändisch gesprochen, da kommt einer, der sagt, er heißt anders, ist, wie durfte denn der Geschäftspartner die Erklärung verstehen und wie hat er sie verstanden? Also sozusagen, wie hat der Geschäftspartner diese Erklärung verstanden nach den Maßstäben des Rechtsverkehrs? Also was hat man von ihm erwartet, was hat er denn tatsächlich auch verstanden? Und die Frage ist, wer ist jetzt Geschäftspartner geworden? Da gibt es dann wiederum zwei Unterfallgruppen. Das eine ist der Fall der Namenstäuschung. Bei der Namenstäuschung will der Geschäftspartner mit dem Handelnden paktieren. Das heißt, hier wäre es dann so, der Veräußerer, der mit am Tisch saß, dieses GmbH-Geschäftsanteils, der sagt, mir ist es eigentlich völlig egal, ob der Peter Schmidt oder Peter Müller heißt, ich will mit dem da, der mit dem Bart und der Halbglatze, der soll mein Geschäftspartner sein, der soll auch diesen Anteil kriegen.
Vielleicht ein anderes Beispiel, ich stehe beim Bäcker an der Theke, habe mein 2-Euro-Stück in der Hand und sage, ich will ein Brötchen, übrigens, ich heiße Peter Schmidt.
Ja.
Das ist dem Bäckereifachverkäufer völlig egal, ob ich Peter Schmidt heiße oder das vielleicht ein falscher Name ist.
Ja,
da kommt der Vertrag mit dem Menschen zustande, der an der Theke steht, ja, und dieses 2-Euro-Stück gerade.
Also in der Kommentarliteratur findet man da auch, das finde ich irgendwie ganz unterhaltsam, viele so Essensbestellungen und Taxibestellungen. Ja, da wird wohl häufig so, wenn man sagt, ist es mir jetzt viel zu aufwendig, da meinen Namen einzutippen, ich heiße jetzt einfach Thomas Schmidt, ja, dann werde ich schon, dann findet der mich schon und dann Hauptsache, ich werde bei dem Taxi hingefahren. Da will natürlich der Geschäftspartner, der Taxifahrer, der Bäcker mit demjenigen paktieren, der ihm dann gegenübersteht. Und dann kommt der Vertrag einfach zustande zwischen dem Handelnden und dem Geschäftspartner. Dann wird also diese Namenstäuschung spielt überhaupt keine Rolle. Es ist auch überhaupt kein Fall der Stellvertretung. Der Träger des tatsächlichen Namens, also derjenige, der tatsächlich dann Peter Müller heißt in dem Fall, der kann jetzt auch dieses Geschäft nicht an sich ziehen. Also der kann nicht sagen, das, was da abgeschlossen wurde, hört sich für mich irgendwie auch ganz gut an. Ich genehmige das jetzt irgendwie und dann treffen die Rechtswirkungen plötzlich mich. Also in diesen Fällen der Namenstäuschung, in dem es dem Geschäftsgegner gar nicht darauf ankommt, wie der heißt, sondern man mit dem Handelnden paktieren will, die sind relativ unproblematisch. Und davon zu unterscheiden ist aber der Fall der Identitätstäuschung. Bei der Identitätstäuschung will der Geschäftspartner nämlich mit dem Namensträger paktieren und nicht mit dem, der vor ihm, also nicht unbedingt mit dem, der vor ihm sitzt, sondern eben mit dem, der diesen Namen tatsächlich trägt. Also da habe ich kein Geschäft mit dem Handelnden. Und auf diese Fälle wendet man dann wiederum die Regelungen des Vertretungsrechts, also 164 BGB, analog an. Falls natürlich, das ist die Voraussetzung, da Vertretungsmacht bestand. Mhm. Ja. Aber das ist dann tatsächlich so, dass man dann auch sagt, naja, wenn ich jetzt Vertretungsmacht habe, dann kann ich auch einfach unmittelbar unter dem Namen des Vertretenden auftauchen, das ist natürlich kein guter Stil. Aber dann könnte ich auch mit dessen Namen zum Beispiel unterschreiben. Also wenn es mit dem Geschäftspartner darauf ankommt, mit dem Vertretenden zu paktieren, dann kommt dieser Vertrag nach den analog anzuwendenden Regeln über die Stellvertretung eben zustande. Also das ist jetzt gewissermaßen diese BGB-AT im Schnelldurchlauf Fallgruppe Handeln unter fremdem Namen, Namenstäuschung und Identitätstäuschung. Und jetzt kommt die Besonderheit, was ist bei beurkundeten Rechtsgeschäften und da findet man dann, muss man ein bisschen drüber nachdenken, in den Kommentierungen recht pauschal die Aussage, ja, wenn es beurkundet ist, gilt es alles nicht.
So ist es.
Gibt es eine alte Reichsgerichtsentscheidung und der Grund dafür, lieber Oke, liegt worin?
Ja, die Wirknorm würde ich tatsächlich in dem Paragraphen 125 Satz 1 BGB nehmen, Formnichtigkeit, weil die Willenserklärung, um die es geht, die ist nur wirksam, wenn sie beurkundet wird. Hier die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen, 15.3 GmbH-Gesetz. Und wenn wir jetzt die Willenserklärung, die in der Urkunde abgegeben wurde, nicht wirksam beurkundet haben, dann ist sie wegen Formnichtigkeit eben nichtig. Dann geht es gar nicht mehr darum, kann sie noch genehmigt werden oder ist sie im Namen der handelnden Person abgegeben. Mhm. Sie ist schon keine wirksame Willenserklärung mehr. Und warum könnte sie jetzt keine wirksame Willenserklärung sein? Weil sie eventuell nicht formal richtig beurkundet wurde und deswegen überhaupt nicht beurkundet wurde. Und da müssen wir einmal in den Paragraphen 9 Beurkundungsgesetz schauen. Ich meine, es ist Absatz 1, Nummer 1.
Korrekt. Paragraph 9 Beurkundungsgesetz, Inhalt der Niederschrift. Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt eine Muss-Vorschrift, gegen die sollte man nicht verstoßen. Da heißt es, die Niederschrift muss enthalten, Nummer 1, die Bezeichnung des Notars und der Beteiligten, sowie zweitens die Erklärung der Beteiligten. Also gegen Soll-Vorschriften im Beurkundungsgesetz sollte man natürlich auch nicht verstoßen, ja. Aber wenn man das tut, ist die Urkunde nicht unwirksam. Wenn man gegen Muss-Vorschriften verstoßt, ist die Urkunde unwirksam, dann ist keine öffentliche Urkunde, ist nicht beurkundet, dann ist das Geschäft nichtig. Also diese Frage, ob jetzt hier der Peter Müller tatsächlich für den Peter Schmidt irgendwie gehandelt hat und ob es dem Vertragspartner darauf ankam, mit dem Peter Schmidt zu praktieren oder mit dem Peter Müller, stellt sich alles nicht. Weil diese zur Wirksamkeit der Abtretung erforderlichen Erklärung, also Angebot und Annahme, ist aber nicht beurkundet. Also insbesondere die Annahme ist nicht beurkundet. Deswegen haben wir hier einfach keine wirksame Urkunde. Und damit ist der Veräußerer in die Liste einzutragen als nach wie vor eben materiellrechtlicher Inhaber dieses Geschäftsanteils. Also so ist der Fall dann am Ende zu lösen. Aber man muss auf diese Idee muss man dann erstmal kommen. Dass man, also eigentlich ist ja immer so... Das Ergebnis ist ganz nett. Man muss jetzt diese Frage, ist es jetzt Namenstäuschung, ist es Identitätstäuschung, war der bevollmächtigt, wird es noch genehmigt, alles kann ich stellen. Ne? Weil man sagt, nee, komm, hier falscher Name in der Urkunde, der formell Beteiligte ist falsch bezeichnet und in der Konsequenz des Ganzen ist die Urkunde unwirksam.
So wäre es dann.
Also natürlich auch kein schönes Ergebnis, wenn man eine unwirksame Urkunde produziert hat, aber hier gehen wir ja davon aus, lag es nicht an einem Fehler des Notars, der ist da ja wohl auch selber entsprechend über die Identität getäuscht worden. Deswegen kann man ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, aber in der Konsequenz muss dann eben die Liste auch so berichtigt werden, wie der Urzustand war. Das heißt, der Veräußerer wird wieder als Inhaber dieses damals vermeintlich abgetretenen Geschäftsanteils eingetragen.
Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, es ist natürlich ein sehr krasser Ausnahmefall. Also ich habe jetzt in meiner Praxis so einen Fall noch nie gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Andreas.
Nein. Man muss ja so sagen, dass man als Assessor ohnehin, also ich hatte da mit meinen Ausbildern, glaube ich, Glück, aber viele ja nicht so viel Gesellschaftsrecht in der Praxis dann tatsächlich machen. Jedenfalls nicht, bis sie ans DIN-OLI kommen, da sind sie ja in der Regel dann. Also du hattest ja vorher mit der Praxis gar nichts zu tun. Die meisten Assessoren, die zu uns kommen, haben ja vorher 1,5 Jahre als Assessoren bei einem Notar mitgearbeitet und da kriegt man ja jetzt in der Regel nicht gleich die größeren gesellschaftsrechtlichen Sachen vorgelegt. Ja. Klar, mit der Gesellschafterliste hat man schon mal zu tun, einfache GmbH-Geschäftsanteilsabtretungen macht auch mal der Assessor oder die Assessorin, aber natürlich hat man das jetzt nicht irgendwie, hat man keine jahrelange Erfahrung, bis so ein Fall mal dann bei einem auftauchen kann. Aber man kann schon was dran lernen, also die Verantwortung für die Gesellschafterliste, noch mal in Erinnerung rufen, wenn man den Fehler erkennt, muss man ihn auch korrigieren, weil sonst macht es keiner und es ist wichtig, dass es passiert, man ist dafür zuständig. Bei Zweifeln sollte man sich zumindest nochmal der Bedeutung der Gesellschafterliste bewusst werden und sich klar machen, okay, also das ist ja schon wichtig, dass die richtig ist und dann vielleicht auch überlegen, welche Nachforschungsmöglichkeiten habe ich denn, die mir zumutbar sind und denen dann gegebenenfalls auch nachgehen. Das mit dem 474 StPO, das ist wahrscheinlich eher so eine Randerscheinung, aber ich sag mal so, wenn es um die Kostenrechnung geht, wie bei dir, dann ist es natürlich gut, wenn man es weiß. Ja. Dann kann man dem auch nochmal nachgehen und sich ein bisschen mit den Fragen des Stellvertretungsrechts zu befassen. Das schadet nie, weil wir ja doch in der Praxis ja, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber wahrscheinlich mehrmals täglich mit Stellvertretern zu tun haben. Also ja, sich da gut auszukennen, das schadet keinesfalls. Ja. Also, lieber Uke, ein sehr gut gealtetes Gutachten macht wirklich immer noch Spaß. Wir haben jetzt natürlich genau diesen Fall selten, aber Fälle, die so ähnlich sind, immer mal wieder. Und es war wirklich toll, dass wir das heute miteinander aufnehmen konnten. Nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich Spaß gemacht. Wir verabschieden uns nach genau 30 Minuten.